Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Nach langer, langer Pause melde ich mich endlich mit einer neuen Folge zurück. Und ich will euch auch ganz kurz erzählen, warum ich diese lange Pause gebraucht habe. Im Juli ist mein Papa gestorben. Ich will da jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Es soll wirklich das Thema dieser Folge im Mittelpunkt stehen. Ich will nur, dass ihr versteht, warum ich die Pause gebraucht habe und transparent machen, dass ich diese Folge schon vor über einem halben Jahr aufgezeichnet habe, nämlich im Juni 2025. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, sie zu produzieren, weil bei mir unglaublich viel los war, sowohl emotional als auch organisatorisch. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Menschen in seinem nahen Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis verloren hat, der weiß ganz genau, was ich meine. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Und in diesem Jahr 2026 will ich wieder voll einsteigen ins Podcastgeschäft und ich freue mich auf viele neue Folgen mit tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. In dieser Folge spreche ich über ein Thema, das mir schon ganz oft begegnet ist und das ich auch unbedingt mal als Podcast-Folge umsetzen wollte, nämlich Adoption. Ich selbst habe mich schon oft gefragt, und ich glaube, da bin ich auch nicht allein, wie ist das eigentlich, ein Kind zu haben und großzuziehen, das genetisch gesehen nicht mein eigenes ist? Und mein Gesprächspartner Richard, der sagt dazu ganz klar:
Mehr Wunschkind geht nicht als Adoptivkind.
Warum das für ihn so ist und wie sich das anfühlt, ein Kind zu adoptieren, das erzählt er mir in dieser Folge. Richard Gröller habe ich über die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung AFIDO aus Österreich kennengelernt. Er ist dort für den Bereich Adoptionen zuständig und er begleitet auch Pflegefamilien und ist selbst zweifacher Adoptivpapa. Außerdem hat er selbst zum Thema Adoption einen Podcast, aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir aber erstmal starten mit deiner persönlichen Geschichte. Magst du uns mal kurz mitnehmen, wie kam es dazu, dass du Adoptivvater geworden bist?
Ich denke, es gibt so Themen im Leben, die immer schon da waren. Und bei mir war das Thema, ich möchte Kinder haben und gleichzeitig dieser Anspruch, es müssen meine leiblichen Kinder sein, der war nicht da. Und insofern war mein Wunsch, Kinder zu adoptieren und Kindern vielleicht auch aus einem anderen Land eine Chance auf Bildung, Gesundheitssystem und so weiter geben zu können, schon immer da. Und insofern war das etwas, was ich mit meiner Partnerin damals sehr früh thematisiert habe und wir sehr schnell diesen Weg eingeschlagen haben, ein Kind, eben unsere erste Tochter aus Guatemala adoptieren zu wollen. Und damals tatsächlich noch mit diesem Ansatz, naja, dauert, vielleicht stellen sich ein, zwei leibliche Kinder in der Zwischenzeit ein. Dazu kam es dann nicht. Und das war dann aber nicht mehr der große Schmerz, weil die Adoption schon am Laufen war. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir diesen Weg das erste Mal aus Guatemala gewählt haben und unsere zweite Tochter dann 3 Jahre später aus Kambodscha adoptiert haben.
Ich muss dich jetzt trotzdem mal kurz persönlich fragen, nur damit ich es richtig verstehe. Ihr habt auch versucht, also leibliche Kinder zu bekommen, aber das hat nicht funktioniert.
Genau, wobei wir da jetzt nicht den medizinischen Weg bis zum Ende gegangen sind. Das heißt, wir haben keine In-vitro-Versuche oder Ähnliches probiert, weil wir sehr schnell an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, gut, wenn es mit den Leiblichen nicht klappt, dann soll so sein, dann konzentrieren wir uns auf die Auslandsadoption, die eh schon am Laufen war.
Genau, also das unterscheidet dich wahrscheinlich auch von vielen Adoptiveltern, würde ich mal behaupten, die vielleicht sich für diesen Weg entscheiden, weil sie auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen konnten. Du hast ja gesagt, du hast schon immer diesen Wunsch gehabt, Kinder zu adoptieren.
Ja, und ich gebe dir recht, es ist tatsächlich, glaube ich, eher die Ausnahme. Also ich begleite sehr viele Paare im Rahmen der Adoptivwerberschulungen und es ist der erste Teil des Seminars, widmet sich immer der Verabschiedung vom leiblichen Kind, die Auseinandersetzung mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Und da merke ich, wie viele Paare einen sehr großen Schmerz mit sich tragen und auch einfach schon eine sehr lange Zeit diesem Thema widmen. Und ja, da kommt schon vor, dass in den schon in den ersten Stunden des Seminars sehr viele Tränen fließen, wo ich merke, da ist auch einfach ein Thema da, über das so in der Öffentlichkeit wenig gesprochen wird oder einfach sehr wenig Sensibilität da ist. Und ja, das haben wir uns erspart, aber ich merke, dass das, ich glaube, auch zunehmend größeres Thema in unserer Gesellschaft wird, dass Paare später versuchen, eine Familie zu gründen und zunehmend mit der Thematik der ungewollten Kinderlosigkeit konfrontiert sind.
Ja, das kann ich nur bestätigen durch meinen Podcast. Also ich habe da auch schon einige Aufzeichnungen dazu gehabt. Also auch im Sinne von Fehlgeburten und Totgeburten und auch bei manche Paare jetzt schon länger begleitet, wo dann auch klar war, der Kinderwunsch wird wahrscheinlich auf natürlichem Weg oder auch auf, wenn man ein leibliches Kind möchte, nicht funktionieren. Also deswegen hast du recht, ist auf jeden Fall ein Tabuthema. Ja, das Thema unerfüllter Kinderwunsch, das taucht tatsächlich oft in meinem Podcast auf und zwei Folgen dazu möchte ich euch aber ans Herz legen, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, nämlich meine Folge 37, Druck bei Kinderwunsch und meine Folge 5, da geht's um Delias ganz persönliche Kinderwunschreise und was sie mit ihrem Mann alles unternommen hat, um schwanger zu werden und welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat. Ich würde auch gern gleich mit dir über diese anderen Eltern, die du auch betreust, sprechen. Aber nochmal zurück zu deiner eigenen Geschichte. Was mich jetzt interessiert, für jemanden, der das noch nicht erlebt hat, ein Kind zu adoptieren, wie ist es denn dann, wenn man das Kind zum ersten Mal sieht? Ich weiß ja nur, wie es ist, wenn man ein Kind auf die Welt bringt und es dann bekommt. Wie sind so die Gefühle, wenn man ein Adoptivkind zum ersten Mal trifft?
Ich glaube, dass es viel früher schon beginnt, die Elternwerdung. Also man bekommt ja sehr klassisch, also jetzt bei einer grenzüberschreitenden Adoption, schon Monate vorher, bevor man das Kind das erste Mal trifft, im Normalfall, zumindest bei uns war es so, einmal einen Kindervorschlag übermittelt, der meist aus einem Foto und ein paar Hintergrundinformationen und einem medizinischen Bericht besteht, geschickt. Und ich kann mich erinnern, bei unserer ersten Tochter habe ich dieses Foto per E-Mail bekommen und ich hatte das Gefühl, mit diesem ersten Bild bin ich Vater geworden. Und also für mich war es tatsächlich so ein bisschen von außen betrachtet faszinierend, dass so die Vatergefühle von diesem ersten Moment mit diesem Bild von einem wildfremden Kind da waren und ich mir die darauffolgenden Monate täglich Sorgen gemacht habe, ob sich hoffentlich in Guatemala in der Zeit, während wir noch warten, bis das Formelle erledigt ist, sich hoffentlich jemand um mein Kind kümmert. Und weil ich mir gedacht habe, schon spannend, wie Mutter Natur so funktioniert, dass allein mit einem Bild, das man übermittelt bekommt, so die Vatergefühle anspringen. Und dann natürlich die Übergabe des Kindes. Ich weiß nicht, ich habe natürlich den anderen Vergleich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geburt eines eigenen leiblichen Kindes emotionaler oder herausfordernder ist als die Übergabe eines Adoptivkindes. Also das ist schon eine ziemliche Ausnahmesituation auf der emotionalen Ebene und sicher eine erste Begegnung, die man ein Leben lang nicht vergessen wird.
Ich finde das total schön, wie Richard das beschreibt. Ich habe die Frage nämlich auch gestellt, weil ich oft mitbekomme, dass Menschen, die in meinem Umfeld über Adoption nachdenken oder erzählen, warum sie sich dagegen entschieden haben, dass bei denen auch oft die Sorge eine Rolle spielt, das Kind nicht so lieben zu können wie ein Kind, das man selbst auf die Welt gebracht oder gezeugt hat. Würdest du sagen, dass dann auch von Anfang an sowas wie Liebe da ist oder muss diese Liebe erstmal wachsen, wenn man das Kind kennenlernt?
Also ich bin ja fast versucht, diese Frage zurückzugeben. Wie ist das mit einem leiblichen Kind? Ich glaube, auch bei einem leiblichen Kind ist es erst so ein gegenseitiges Kennenlernen. Also vielleicht hat die Mutter da 9 Monate Vorsprung, aber von Vaterseite her ist es wahrscheinlich auch ein langsames Kennenlernen und ein Zusammenwachsen. Die Liebe ist auf jeden Fall da, vom ersten Moment an und auch dieses Verantwortungsgefühl und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber ja, es ist schon ein langsames Kennenlernen, glaube ich. Ja.
Du kannst die Frage auch gerne zurück. Ich kann die Frage auch beantworten und ich glaube, du hast auch recht. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich hatte immer diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich habe sofort so ein warmes Gefühl gehabt, eine Liebe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Aber ich kenne auch Fälle, wo Mütter sagen oder auch Väter sagen, ich konnte jetzt im ersten Moment noch nicht so viel damit anfangen und musste erst mal das Kind kennenlernen und mich dran gewöhnen, dass da jetzt was ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich individuell. Und ich habe natürlich jetzt so ein bisschen aus meiner Warte gefragt, als Frau, die jetzt ein Kind bekommen hat, hat es mich interessiert, wie war es jetzt bei dir?
Ja.
Aber du hast vollkommen recht, das kann auf beiden Wegen unterschiedlich sein, ja.
Also das, was ich sehr positiv erlebt habe jetzt als Vater, dass man absolut gleichberechtigt ist mit seiner Partnerin, was das Kennenlernen betrifft. Man hat den gleichen Zeitpunkt, wo man das Kind zum ersten Mal trifft. Und ich erlebe das immer wieder bei Paaren, die ein leibliches Kind bekommen. Dieses, naja, die Mutter hat schon 9 Monate Vorsprung, da ist schon viel mehr Bindung da und der Vater steigt erst später ein, ist so mein... Ja, vielleicht mit einem etwas Augenzwinkern, aber meine Beobachtung von außen, und das gebe ich auch den Vätern in meinen Kursen immer mit, dass ich sage, ja, also in dem Fall ist man absolut gleichberechtigt als Elternteile. Da hat keiner einen Vorsprung.
Wir werden jetzt auch weiter noch über deine eigene Geschichte sprechen, aber ich glaube, das vermischt sich auch so ein bisschen mit deiner Arbeit. Deswegen würde ich auch gerne darauf einsteigen, weil du das jetzt auch schon öfter erwähnt hast. Du begleitest Pflege- und Adoptiveltern, Familien. Kannst du vielleicht vorneweg mal sagen, damit das auch jeder richtig versteht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pflegeeltern und Adoptiveltern?
Also der größte Unterschied ist, dass für eine Adoption ist es zwingend notwendig, dass die leibliche Mutter ihr Einverständnis gibt. Das heißt, die leibliche Mutter erklärt sich bereit, das Kind zur Adoption freizugeben, und nachdem der ganze Prozess abgeschlossen ist und auch der Gerichtsprozess abgeschlossen ist, ist ein Adoptivkind einem leiblichen Kind gleichgestellt in fast allen Belangen. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die dann, wenn es bei Gericht durch ist, auch von keiner der beiden Seiten wieder rückgängig gemacht werden kann. Im Gegensatz zu einer Pflegeelternschaft, wo von gerichts- oder behördlicher Seite her Teile der Obsorge an die Behörde beziehungsweise dann in weiterer Folge an die Pflegeeltern oder an die Pflegefamilie übertragen wird. Aber gewisse Rechte, zum Beispiel dieses ja große Recht des Kontaktes der Eltern zu ihrem Kind, der bleibt bestehen. Das heißt, Eltern, deren Kind auf einen Pflegeplatz gekommen ist und das meistens oder sehr häufig nicht mit deren Einverständnis, sondern weil es halt von behördlicher Seite zum Wohle des Kindes so entschieden wurde, behalten gewisse Rechte, und das zum Beispiel eben, wie gesagt, das Recht auf Kontakte zum Kind, aber auch wenn so große Entscheidungen betrifft, wie zum Beispiel Wechsel der Religion oder Änderung des Namens oder so, müssen die leiblichen Eltern mit einbezogen und gefragt werden.
Ich denke, wir werden uns heute im Gespräch so ein bisschen auf Adoption konzentrieren, damit, weil sonst haben wir ein Riesenfeld. Aber was mich noch interessieren würde, auch aus deiner Arbeit heraus und deiner Erfahrung, ist es nicht auch wahnsinnig schwierig manchmal, sowohl für die leiblichen Eltern als auch für die Pflegeeltern, da so ein Zusammenspiel zu haben, und auch bei den Pflegeeltern vielleicht auch die Angst, das Kind dann wieder zu verlieren, wenn man zu stark eine Bindung aufbaut?
Das ist so eines der großen Mysterien, dass sich diese Angst so erhält, dass das Kind jederzeit zurückgeführt werden kann, oder dass die leiblichen Eltern, die haben natürlich, und ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, ich glaube nämlich, dass es in Deutschland tatsächlich anders ist.
Hier möchte ich mal kurz reingehen. Es ist tatsächlich so, dass sich die Rechtslage von Deutschland und Österreich bei Adoptionen unterscheidet. Ihr findet in den Shownotes aber Links sowohl zur Situation in Deutschland als auch in Österreich. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Ich habe mich für die Folge natürlich auch schlau gemacht, was Adoptionen angeht, kenne mich aber auch persönlich jetzt nicht so super aus, dass ich jeden einzelnen Punkt der Rechtslage, und das ist mir wichtig, dass ich nochmal betone, genau kenne. Das nochmal, um das klarzustellen, und dass ihr euch da vielleicht selber nochmal schlau macht, wenn ihr über Adoption nachdenkt. Und wenn ihr nicht in Österreich lebt, dann beachtet bei der Folge bitte immer, dass Richard über seine Situation und die Rechtslage in Österreich spricht.
In Österreich haben die leiblichen Eltern jederzeit das Recht, einen Antrag auf Rückführung zu stellen, der dann geprüft wird und geprüft werden muss. Aber, und das ist etwas, was natürlich große Verunsicherung bei den Pflegeeltern mit sich bringt, aber ganz selten dann auch tatsächlich passiert, weil natürlich zum Wohle des Kindes entschieden wird. Und wenn ein Kind über einen gewissen Zeitraum in einer neuen Familie, in einer Pflegefamilie ist, dort natürlich eine Bindung aufgebaut hat und es fatal fürs Kind wäre, wenn es da zu einer Rückführung käme. Das heißt, ich meine, es gibt verschiedene Arten von Pflegefamilien. Es gibt die Krisenpflege, wo Kinder nur vorübergehend fremd untergebracht werden. Aber wenn es um eine Dauerpflegeelternschaft geht, dann ist es so, dass, wie der Name schon sagt, es auf Dauer ausgerichtet ist und das Kind bis zur Volljährigkeit in der Pflegefamilie verbleiben sollte. Und es sind tatsächlich nur sehr, sehr wenige Einzelfälle, wo es zu einer Rückführung dann kommt.
Und was ist der Unterschied zu Deutschland? Ich werde es auch nochmal googeln, aber nur, dass du es mir nochmal sagst, was du meinst, wo der Unterschied liegt.
Ich glaube, dafür kämpfen wir in Österreich oder wir zumindest in der Steiermark schon länger darum. Ich glaube, dass es in Deutschland einen Point of No Return gibt, dass ein Kind, das in einer für eine gewisse Zeit in einer Pflegefamilie ist, dass irgendwann der Punkt kommt, wo keine Rückführung mehr möglich ist.
Ah, okay.
Und bei uns, wie gesagt, zumindest theoretisch, in der Praxis ist es zwar auch nicht so, aber rein theoretisch, die Eltern auch nach 16 Jahren einen Rückführungsantrag stellen könnten oder können.
Okay, das könnte natürlich schon krass sein für die Kinder und aber auch für die Pflegeeltern an sich. Ja.
Wie gesagt, es kommt im Normalfall nicht dazu, aber es macht natürlich etwas mit den Kindern, es macht was mit den Pflegeeltern, wenn immer, wie soll ich sagen, gezogen wird. Aber das sind halt auch die Worst Cases. Ich kenne so viele Pflegeverhältnisse, die ganz wunderbar funktionieren, wo auch die leiblichen Eltern dankbar sind, dass ihre Kinder auf einem guten Platz untergebracht wurden, die wunderbare, ich sag mal, Besuchseltern sind, einmal im Monat und dann gute Qualitätszeit mit ihren Kindern verbringen und dann sich wieder auf ihr eigenes Leben konzentrieren können oder müssen aufgrund von psychischer Erkrankung oder was auch immer. Aber es gibt der Großteil der Pflegeverhältnisse verläuft wunderbar und da ist es dann auch eine Bereicherung für die Kinder, diesen Kontakt zu ihren leiblichen Eltern zu haben. Das ist ja vielleicht etwas, was manchmal belastend ist, aber wo ich immer entgegne, um jetzt zu meiner Geschichte wieder zurückzukehren, meine Kinder haben ja sehr geringe Chancen, jemals ihre leiblichen Mütter kennenlernen zu dürfen. Und das ist natürlich auch ein Stück Biografie, die ihnen dann einfach fehlen wird.
Dann mal ein kurzer Sprung zu deiner persönlichen Geschichte. Haben deine Kinder schon den Wunsch geäußert, dass sie ihre leiblichen Eltern kennenlernen möchten?
Also meine ältere Tochter wird heuer 21, von der kam der Wunsch, wobei, ich meine, ich kann nicht in sie hineinblicken, aber ich hatte den Eindruck, da ist jetzt nicht so der große Leidensdruck dahinter. Also sie hat's formuliert im Sinn von, ja, würde mich schon interessieren, würde mich auch interessieren, woher ich zum Beispiel äußerliche Merkmale habe, dass ich meine Familie in Österreich habe, das ist für mich eh klar und unumstößlich und ich setze da jetzt auch nicht allzu große Hoffnung in eine Begegnung mit der leiblichen Mutter. Es würde mich interessieren, wer sie ist. Es ist, glaube ich, das große Bedürfnis aller Adoptivkinder irgendwann mal zu hören und am besten aus dem Mund der eigenen Mutter, warum es zur Adoption freigegeben wurde, weil das natürlich auch etwas macht mit der Psyche eines Kindes oder eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wenn quasi die erste Erfahrung, die ich im Leben mache, dass ich weggegeben wurde oder nicht gewollt wurde. Aber ich glaube, dass bei vielen Adoptivkindern, oder zumindest weiß ich es von meiner älteren Tochter, dass auch so dieses Interesse nach Geschwistern sehr groß ist, dieses Wissen wollen, gibt es da noch jemanden, der ähnliche Schicksal oder gleiche Schicksal hat wie ich? Und ja, bislang sind die Recherchen diesbezüglich leider ergebnislos gewesen. Meine jüngere Tochter ja, wurde als Findelkind in einem Waisenhaus in Kambodscha abgegeben. Da wissen wir halt gar nichts von der Geschichte. Insofern ist auch da die Wahrscheinlichkeit, da jemals was herauszufinden, verschwinden wollend. Wobei, sie ist jetzt gerade volljährig geworden, ihre Alltagsthemen momentan woanders liegen als auf der Wurzelsuche.
Und da gleich aber auch mal die Frage an dich als Adoptivvater, aber auch als jemand, der mit Adoptiveltern zusammenarbeitet. Wie ist es für dich, dass deine Tochter ihre Herkunftsfamilie kennenlernen möchte? Verletzt dich das oder kannst du das nachvollziehen? Und was ist deine Erfahrung mit anderen Eltern, Adoptiveltern, wie das, was das mit denen macht?
Also verletzen, das ist so etwas, was ich so gar nicht nachempfinden kann. Also im Gegenteil, ich habe versucht zu recherchieren, ich habe versucht, Dinge herauszufinden, weil ich weiß, dass es ein Grundbedürfnis von uns allen ist, ein bisschen was über die eigenen Wurzeln zu wissen. Und also abgesehen davon, dass ich glaube, dass es für meine Töchter heilsam wäre, etwas über ihre Herkunft zu erfahren, ist es auch ein relativ, ich sage jetzt mal, egoistisches Bedürfnis von mir, oder es wäre ein Wunsch von mir, die Mütter treffen zu dürfen, die mir die größten Geschenke im Leben gemacht haben, auch wenn das jetzt etwas pathetisch klingt, aber einfach der Frau gegenübertreten zu können und Dankeschön zu sagen dafür, dass ihre Töchter in meinem Leben ihren Platz haben, wäre auch mir ein großes Anliegen. Und jetzt zu den anderen Adoptiveltern. Es ist ein großer Teil schon in der Schulung, dass wir auf die Wichtigkeit darauf hinweisen, dass es enorm von großer Bedeutung ist, dass die Kinder von Anfang an über ihre Geschichte, über ihren Status als Adoptivkinder Bescheid wissen und insofern auch die Offenheit einfach eine, ich sage jetzt fast, Grundvoraussetzung ist, um Adoptiveltern werden zu können, dass man Kinder bei ihrer Wurzelsuche begleiten wird und dass die Angst, dass sich Kinder, wenn sie ihre leiblichen Eltern gefunden haben, von einem abwenden könnten, völlig unbegründet ist. Also ich habe auch mit vielen Adoptivkindern oder auch mit Erwachsenen, die adoptiert wurden, gesprochen, die alle wirklich durch die Bank sagen, also das ist eine Angst, die völlig unbegründet ist, weil die Adoptivfamilie, die soziale Familie eindeutig die Familie ist und ja, Biologie hin oder her, in dem Fall auf jeden Fall die Adoptiveltern, die wirklichen Eltern sind.
Ich habe jetzt so viele Fragen, ich muss jetzt erstmal ordnen, weil wir haben hier so viele, ich sage jetzt mal Tabuthemen in einem Thema, weil es geht ja auch nicht nur um die Adoptiveltern oder Pflegeeltern, es geht ja auch um die Herkunftseltern, die sind ja auch so ein bisschen in der Tabuzone, weil man ja immer so sagt, um Himmels Willen, wie kann man denn sein eigenes Kind zur Adoption freigeben? Wie kann man sowas tun? Weißt du das aus deiner Arbeit heraus auch? Was sind so die Gründe oder die meisten Gründe, kann man das überhaupt sagen, warum sich Eltern entscheiden, ihr Kind zur Adoption freizugeben?
Also ich habe mich tatsächlich sehr intensiv auch mit dieser anderen Seite beschäftigt. Auch das ist ein Teil unserer Schulung, dass ich auch immer zwei Damen von der Caritas einlade, die in der Beratungsstelle für anonyme Geburt und Babyklappe arbeiten und mit abgebenden Müttern in Beratungssituationen zu tun haben. Und insofern kenne ich sehr viele Geschichten auch von dieser anderen Seite. Und mir wäre es auch ein großes Anliegen, mit diesem Vorurteil aufzuräumen, dass das halt, weiß nicht, Rabenmütter sind oder Frauen sind, die das halt irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, dass das eine der schwersten, wahrscheinlich die schwerste Entscheidung im Leben einer Frau ist, zum Wohle des Kindes einer Adoption zuzustimmen. Und es sind durchwegs Frauen, die sich diese Entscheidung nicht leicht machen. Es gibt auch nicht die klassische abgebende Mutter. Das heißt so, dass das Bild, ich weiß nicht, 16-jährig und alkoholisiert schwanger geworden und ja, sich dem nicht gewachsen zu sehen, ist vielleicht ein Bild, aber es sind Frauen quer durch alle Gesellschaftsschichten, es sind Frauen quer durch alle Altersgruppen, es sind sehr häufig Frauen, die bereits eigene Kinder haben, es sind oft Frauen, ja, wo einfach das Thema Schwangerschaft nicht mehr präsent ist und insofern diese versteckten Schwangerschaften oft sehr, sehr spät entdeckt werden weil man das gar nicht am Radar hat, dass das sein könnte. Das heißt, wenn ich jenseits der 40 bin die Regelblutungen ausfallen oder mir übel ist in der Früh oder keine Ahnung, andere Anzeichen vielleicht für eine Schwangerschaft da wären, ja, findet man, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, was es sonst noch sein könnte. Und dann ist es eventuell für einen Schwangerschaftsabbruch zu spät. Und auf der anderen Seite aber auch mit vielleicht schon erwachsenen, leiblichen Kindern noch einmal von vorn mit einem Baby zu beginnen, auch keine Option. Und also ich bewundere Frauen, die diesen Prozess durchlaufen müssen und irgendwann zu dieser Entscheidung kommen, dass es für das Kind das Beste wäre, in einer anderen Familie aufzuwachsen.
Und weißt du, wie die Frauen, also ich denke mal, es sind meistens die Frauen und nicht die Männer, damit umgehen, dass es bei uns in der Gesellschaft dann so ein bisschen heißt, was für eine Rabenmutter oder Rabeneltern, die da ihr Kind hergeben, wie werden die mit sowas fertig? Wie verarbeiten die das?
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt verarbeiten kann. Also ich weiß, dass diese Entscheidung sicher mit ganz, ganz viel Schuldgefühlen, mit ganz, ganz viel Scham behaftet ist. Wir haben zumindest in der Steiermark, ich bin mir nicht sicher, ob das österreichweit so ist, ich weiß, dass es aus dem amerikanischen Raum kommt. Es gibt den Tag der Herkunftsmütter, das ist der Samstag vor dem Muttertag, der speziell diesen Frauen gewidmet ist, die Mütter sind und doch keine Mütter sein können. Und in der Steiermark gibt es die sehr schöne Aktion, die ich auch immer sehr gerne unterstütze, auch in den Seminaren, dass Adoptiveltern gebeten werden, Karten an diese abgebenden anderen Mütter zu schreiben. Und diese Karten werden dann auf der Website der Caritas veröffentlicht und beinhalten ausschließlich Botschaften wie: Ich bin dir so dankbar, dass du mir es ermöglicht oder uns es ermöglicht, Familie sein zu dürfen. Ich gratuliere dir zu dieser Entscheidung. Ich bewundere deinen Mut. Also da sind ganz viele sehr bestärkende und schöne Botschaften, die da auch an die abgebenden Mütter übermittelt werden. Und ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dass so dieses Bild von, was sind das für Mütter, die ihre Kinder hergeben, korrigiert wird.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich lange auch nichts vom Tag der Herkunftsmutter oder Mütter wusste, aber ich finde es absolut richtig, dass es ihn gibt und auch sehr wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt, den Richard da anspricht, Frauen oder Paare, die sich entscheiden, ihr Kind zur Adoption freizugeben, sollten nicht verurteilt werden. Wir wissen ja alle nicht, warum sie sich so entschieden haben und können uns wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt.
Hast du schon mal so eine Karte geschrieben?
Ja, selbstverständlich. Ich empfehle es auch Adoptiveltern, die Kinder haben, die über anonyme Geburt in die Familie gekommen sind, wo es sehr häufig dann vor allem in der Pubertät schwierig wird, sich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen, wenn ich nicht weiß, wer meine Mutter ist. Und wo ich sage, ja, vielleicht sollten diese Karten nicht nur von Adoptiveltern ausgefüllt werden, sondern es ist auch eine schöne Möglichkeit für Adoptivkinder, quasi an ihre unbekannte Mutter eine Nachricht zu hinterlassen. Und vielleicht wird sie ja auch gelesen.
Jetzt sind wir schon sehr weit. Ich wäre eigentlich gern nochmal, aber da kommen wir nachher nochmal hin. Ich glaube, wir müssen das Gespräch jetzt einfach so nehmen. Es gibt so viele interessante Aspekte, dass ich jetzt einfach alles aufgreife, was du sagst. Du hast gerade über die Kinder gesprochen und dass die irgendwann mal auch das irgendwie verarbeiten oder sich Gedanken drüber machen, wenn sie adoptiert sind. Ich frage mich immer, ab wann sollte man eigentlich oder kann man einem Kind sagen, dass es adoptiert ist? Gibt es da irgendwie so eine Regel? Wann kann man das Kind so mitnehmen, dass es merkt, es ist adoptiert?
Also meine sehr klare Aussage diesbezüglich ist immer von Tag 1 weg. Und jetzt selbst bei neugeborenen Kindern, abgesehen davon, ja, dass ich nicht weiß, wie viel auch neugeborene Kinder schon mitbekommen, unbewusst, aber ich sag den Adoptiveltern immer, hier, macht euch das Leben leichter, redet von Anfang an offen mit eurem Kind über die Adoption, dann steht ihr nie vor der Entscheidung, wann sage ich es ihm jetzt oder wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Also Ich meine, ich hatte es diesbezüglich eine Spur leichter, weil rein optisch ziemlich eindeutig ist, dass meine Töchter nicht meine leiblichen Töchter sind. Aber auch bei Inlandsadoptionen rate ich den Eltern immer von, wie gesagt, von Anfang an mit ihren Kindern, selbst wenn sie es nicht verstehen, über den Weg der Adoption zu sprechen oder welche Erlebnisse sie hatten oder welche Erinnerungen dran verknüpft sind oder dass es da eben auch noch eine andere Mama gibt, in deren Bauch sie waren. Und halt im Kleinkindalter, es gibt eine Vielzahl von wunderbaren, wunderschönen Bilderbüchern dazu. Und ja, dann ließ ich halt am Abend zum Einschlafen eine dieser Tieradoptionsgeschichten vor und habe das Thema wieder im Raum und kann Parallelen zur Geschichte des Kindes ziehen. Und ich glaube, das macht es einfach einfacher, weil ich glaube, dann mit 4 oder 5 oder wann auch immer an dem Punkt zu stehen, dass man sagt, ja, jetzt sollten wir es unserem Kind schon langsam sagen, glaube ich, ist eine sehr schwierige Entscheidung. Und insofern, ja, Offenheit von Anfang an ist meine Devise.
Kennst du auch Familien, bei denen es den Adoptiveltern schwer gefallen ist oder die gesagt haben, ich habe da irgendwie ein Problem, das meinem Kind, meinen Kindern so zu sagen, dass sie nicht von mir sind, sondern adoptiert?
Ich glaube, dass jemand, der diesen Weg der Adoption gegangen ist, sich auch so intensiv damit auseinandergesetzt hat, dass auch diese Offenheit dem Kind gegenüber eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ich kenne eine Familie, die haben es einfach übersehen, einfach weil das Kind, es war eine Inlandsadoption, ihnen so ähnlich geschaut hat, dass niemand im Umfeld es in Frage gestellt hätte, dass es ihr leibliches Kind sein könnte, außer der Familie, die dann natürlich Bescheid wusste. Aber selbst in der eigenen Familie und selbst als Eltern sieht man ja nicht sein Kind in der Früh und sagt, guten Morgen, Adoptivkind, sondern es kriegt sowas Normales und Selbstverständliches. Und die haben es tatsächlich übersehen, wo sie dann gesagt haben, so verdammt, jetzt wird unser Bub 4 Jahre alt, er weiß nicht, dass er adoptiert ist. Und wie gehen wir es jetzt an? Und das ist sicher der schwierigere Weg, als wenn ich selbstverständlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder vorm Einschlafen über die Adoptivgeschichte oder Adoptionsgeschichte mit meinem Kind spreche oder Bilderbücher heranziehe. Aber ich glaube, emotional haben hoffentlich heutzutage Leute nicht mehr das Problem, sich da überwinden zu müssen, mit dem Kind in dieser Offenheit zu reden. Es war früher eher so diese Haltung, naja, ersparen wir es unserem Kind, sagen wir es ihm nicht. Und ich kenne aber auch erwachsene Adoptierte, von einer Frau weiß ich, die hat mit 18 erfahren, durch Zufall und weil sich irgendwer in der Verwandtschaft verplappert hat, dass sie nicht bei ihrer Mutter, sondern bei ihrer Tante aufgewachsen ist und von dieser adoptiert wurde, die das als riesengroßen Vertrauensbruch empfunden hat und das wirklich auch fast zum Bruch mit ihrer Adoptivfamilie geführt hat, dass sie gesagt hat, na gut, wenn die mich in diesem eigentlich wichtigsten Teil meines Lebens belogen haben, wer weiß, wo sie mir noch überall nicht die Wahrheit gesagt haben. Und insofern kann ich es nur unterstreichen, wie wichtig es ist, in aller Offenheit über alles mit dem Kind zu sprechen. Selbst vielleicht auch über schmerzhafte Details der Adoption, weil ich glaube, dass ja auch Geheimnisse was bewirken, wenn sie in der Familie bestehen und nicht drüber gesprochen wird. Und das löst auch beim Kind Verunsicherung aus, weil auch Kinder ein sehr gutes Gespür haben, wenn da etwas ist, worüber nicht gesprochen wird.
Gibt es denn auch so Phasen, wenn Kinder, Adoptivkinder groß werden, oder vielleicht kann man das gar nicht so pauschal sagen, wo die dann anfangen, auch das irgendwie zu verarbeiten, dass sie adoptiert sind und sich vielleicht auch so Fragen stellen wie, warum wollten mich meine leiblichen Eltern nicht behalten oder sowas?
Es kommt tatsächlich in Phasen, die Auseinandersetzung mit der Adoption. Und es gab auch bei uns sicher Jahre, wo es überhaupt kein Thema war, die Adoption unserer Töchter. Also auch bei unseren Töchtern nicht. Aber ja, es kommt so in, glaube ich, schon durch die Bank natürlich sehr unterschiedlich und hängt sehr von den Kindern ab, wie sie damit umgehen. Aber es kommt in Phasen und so in diesem magischen Alter, so im Vorschulalter, wo halt auch Märchen und Fantasie eine sehr große Rolle spielt, da ist halt auch das Thema der Adoption, der eigenen Adoption super spannend und aufregend und sehr, sehr positiv behaftet. Und erst später dann so im Jugendalter kommt dann halt auch die Erkenntnis, dass Adoption nicht nur super und toll ist, sondern dass es halt auch bedeutet, dass es da einen Menschen, einen wichtigen Menschen in meinem Leben gibt, der Nein zu mir gesagt hat und der mich nicht haben wollte. Und da ist dann schon auch Trauerarbeit gefragt und Auseinandersetzung damit gefragt. Und wann das genau passiert und in welcher Intensität das passiert und wie oft das passiert, glaube ich, ist sehr, sehr individuell. Und sehr häufig ist so diese Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie wieder Thema, wenn es dann im Erwachsenenalter um die Gründung einer eigenen Familie gibt. Das beobachte ich sehr häufig, dass erwachsene Adoptierte dann sich noch einmal mit der eigenen Biografie auseinandersetzen, wenn es eben darum geht, ein eigenes Kind zu bekommen oder eben vor der Heirat oder so. Also das sind so Lebensabschnitte, glaube ich, wo das noch einmal sehr, sehr bewusst angeschaut wird. Aber ich kenne Adoptierte, die das relativ, wie soll ich sagen, gut und locker verarbeiten. Ich kenne erwachsene Adoptierte, die dann doch die eine oder andere Therapiesitzung dafür verwendet haben, ihre eigene Geschichte zu bearbeiten oder auch so ja frühkindliche Traumata, das weggegeben worden sein, sich anschauen oder auch dieses, da wurde über meinen Kopf hinweg entschieden und eine Sozialarbeiterin oder wer auch immer hat entschieden, dass ich in dieser und nicht in der anderen Familie aufwachse. Also das sind schon, glaube ich, so unterbewusste Traumata, die man sich anschauen sollte.
Sind jetzt so die Gefühle der Adoptivkinder, die und was sie alles verarbeiten und mit sich was sie mit sich nehmen, auch während sie groß werden. Schauen wir mal auf die Adoptiveltern. Ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen provokant gefragt, aber ich höre das öfter auch von Menschen, die sich überlegen, wäre Adoption was für mich? Sowas wie, wenn ein Kind dann eine gewisse Charaktereigenschaft entwickelt oder sage ich mal jetzt vielleicht was verbockt, was vielleicht jetzt nicht was Kleines ist, sondern was Größeres tut, was man jetzt nicht gut findet, weiß ich nicht, kriminell wird, einfach als Beispiel. Kommt dann auch der Gedanke bei manchen Adoptiveltern auf, ja, kommt das jetzt von den Genen, von den leiblichen Eltern? Spielt das manchmal eine Rolle oder ist das Quatsch?
Das ist etwas, was ich, glaube ich, täglich predige, dass man nicht in diese Falle tappen soll, es dann der Adoption in die Schuhe zu schieben. Weil, also ich glaube, wenn man so in seinem sozialen Umfeld sich etwas umschaut, fallen einem sofort mehrere Familien ein, wo es mehrere Kinder gibt und wo eines völlig aus der Art geschlagen ist oder eines das schwarze Schaf in der Familie ist und trotzdem eindeutig die gleichen Gene hat wie die Geschwister. Also ich glaube, dass die Versuchung sehr groß ist, zu sagen, naja, eh klar, jetzt kommen die Gene durch und das hat nichts mit uns zu tun. Ich glaube, dass es in der Pubertät einfach normale Pubertätsthemen sind, die da hochkommen.
Ja, was sind Gene, was ist Erziehung? Das ist ein mega spannendes Thema, finde ich. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir da schwer tue, mich auf eine Seite zu schlagen. Vielleicht muss man das auch gar nicht. Manche Dinge sind bestimmt vererbt, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube auch, dass man sehr vieles aus Erfahrung lernt und durch die Menschen, die einen im Leben begleiten. Das habe ich sogar schon an mir selbst beobachtet.
Wobei ich schon auch dazu sagen muss, dass es natürlich für Adoptivkinder zusätzliche Themen gibt, die sie zu bearbeiten haben. Also jeder Jugendliche hat in der Pubertät den Job zu erledigen, seinen Weg zu finden, sich von seiner Herkunftsfamilie zu lösen. Ja, und Adoptivkinder und Pflegekinder müssen diesen Job doppelt erledigen, weil sie müssen sich nicht nur von den leiblichen Eltern lösen, emotional und entwicklungstechnisch, sondern auch von den Adoptiveltern. Das heißt, ich sage immer, die haben den doppelten Job zu machen. Und dass das sicher noch einmal herausfordernder ist, glaube ich, ist auch nachvollziehbar.
Ja. Das ist ja auch einiges Emotionales. Also ich weiß es selber aus meiner Pubertät, das ist auch super emotional. Und auch die Beziehung zu meinen Eltern, obwohl es meine leiblichen Eltern sind, also war auch super emotional. Es ist ja nicht immer nur die Geschichte, wenn man adoptiert ist, sondern auch da kann man irgendwie viel verarbeiten oder Sachen sehen, die einem nicht so passen und den Eltern nicht passen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Kinder dann adoptiert sind, dann kommt da noch ein bisschen mehr dazu. Was rätst du denn Eltern, die sich entscheiden, ein Kind zu adoptieren? Auf was müssen sie sich einstellen? Auf was müssen sie besonders achten? Gibt es da irgendwie so eine richtige Herangehensweise, dass alles gut verläuft?
Ich glaube, diese Garantie hast du auch bei einem leiblichen Kind nicht, dass alles gut verläuft. Ich glaube, dass wir alle nach bestem Wissen und Gewissen Eltern sind und und hoffen, dass alles gut gehen wird. Ich glaube, also das wäre tatsächlich ein Tipp, wenn man so sagen möchte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man offen für Hilfe von außen ist, dass man sagt, gut, man holt sich Professionisten hinzu, wenn man mal ansteht, oder man holt sich Tipps von anderen Adoptiveltern oder lässt sich von Leuten beraten, die damit zu tun haben, weil viele Verhaltensweisen von Adoptivkindern dann doch auch was mit ihrer Biografie oder mit ihrer Geschichte oder mit Themen, die sie zu bearbeiten haben, zu tun hat. Und wenn ich da Bescheid weiß, tue ich mir vielleicht ein bisschen leichter. Aber ansonsten, glaube ich, darf man auch nicht den Anspruch haben, und auch das versuche ich immer wieder zu vermitteln, und nehme ich da selber nicht aus. Ich glaube, man darf nicht den Anspruch haben, bessere Eltern sein zu müssen, weil man das Kind einer anderen Frau aufzieht oder weil man besonders geschult ist oder weil man ausgesucht wurde und überprüft wurde. Und das merke ich oft, das ist so dieser Level, der oft vorgegeben wird, wo ich immer sage, nein, hier, es reicht, wenn ihr völlig normale Eltern seid, ihr müsst nicht die besseren Eltern sein. Und ich erinnere mich, und ich zitiere das sehr gerne, ich erinnere mich an eine Aussage unserer damaligen Kinderärztin, die ich auch mal recht hilflos gefragt habe, wie schlimm das jetzt ist, weil ich habe mein Kind angebrüllt in einer emotionalen Ausnahmesituation, und sie zu mir auch gesagt hat, hey, Herr Gröller, wenn Sie es schaffen, Ihre beiden Töchter groß zu kriegen, durch die Pubertät zu begleiten und aus ihnen gescheite Erwachsene zu machen, ohne dass Sie ihnen irgendwann einmal mit der Bratpfanne ans drüber gezogen haben, haben Sie alles richtig gemacht. Und das sehe ich immer so als erleichterndes Beispiel, dass man denkt, ja, wir dürfen auch Fehler machen und wir dürfen auch einmal unsere Kinder anbrüllen, wenn's so ist. Wir müssen nicht die besseren Eltern sein.
Ja, ich glaube, daher kam auch meine Frage, weil ich mir gedacht habe, dass sich Adoptiveltern vielleicht noch mal mehr Gedanken machen, ja. Wie mache ich es richtig? Wie gehe ich es richtig an? Was muss ich noch beachten übers normale Elternsein hinaus vielleicht?
Ja.
Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine Elternschaft, ich meine, die endet ja nie, im besten Fall.
Davon gehe ich aus, ja.
Ja, gibt's irgendwas, wo du sagst, das war für mich so die persönlich größte Überraschung?
Ich glaube, ich bin gezwungen worden, mich mit der Thematik von frühkindlichen Traumata intensiver auseinanderzusetzen. Ich bin sehr dankbar für meinen Job, den ich machen darf, weil ich das Gefühl habe, täglich selber dazu zu lernen und neue Perspektiven zu gewinnen. Es ist so unterschiedlich. Also ich treffe auf Adoptiveltern, die sagen, bah, und jetzt hat mein Kind zu mir gesagt, und auch das kenne ich, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, weil du bist ja gar nicht mein richtiger Papa oder bist ja gar nicht meine richtige Mama. Das habe ich auch gehört und habe es relativ locker wegstecken können. Ja, da ist es endlich. Ich war darauf gefasst, dass es irgendwann kommen wird. Dafür sind es andere Themen, mit denen ich konfrontiert wurde. Oder eben gerade, wie vorhin erwähnt, das Thema Trauma, wo ich vielleicht auch Gott sei Dank etwas naiv rangegangen bin, dass ich mir gedacht habe, mit viel Liebe und ein bisschen Unterstützung und Frühförderung und Therapie werden wir das gleich mal erledigt haben, dass Trauma etwas ist, was einen ein Leben lang begleitet. Damit musste ich mich erst auseinandersetzen, und wo man halt als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener halt im besten Fall eine Strategie findet, damit umzugehen. Das war für mich auch ein Lernprozess und auch ein Prozess des Akzeptierens. Aber ich glaube, wir können nur Tag für Tag versuchen, die besten Eltern zu sein. Ich versuch's zumindest. Und ich glaube, da gehört einfach ganz viel, und vielleicht bei Adoptivkindern noch mehr, ganz viel Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit und Planbarkeit jetzt für die Kinder, aber vor allem dieses Dasein und ja, eine stabile und sichere Bindung zu bieten dazu.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, ja genau, da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber ein adoptiertes Kind kann natürlich was mitbringen. Also du sagst, es ist ein Trauma. Ist das auch was, auf das du die Eltern vorbereitest, dass natürlich jedes Kind auch irgendwas noch mitbringen kann, was es verarbeiten muss und dass sie darauf gefasst sein müssen?
Es bringt auf jeden Fall jedes Kind etwas mit. Also wir wissen auch bei Inlandsadoptionen und auch wenn die Adoption quasi an den ersten Lebenstagen über die Bühne geht, wissen wir nicht, was die Kinder 9 Monate davor erlebt haben oder mitbekommen haben. Und ich denke mir immer, wir sind uns alle einig, oder wie soll ich sagen, wir akzeptieren es, dass es positiv auf Kinder wirken kann, wenn ich ihnen Mozart während der Schwangerschaft vorspiele oder was auch immer. Also dass das Auswirkungen aufs Kind hat, ist unumstritten, so positive Emotionen. Aber umgekehrt, was heißt das auch, wenn eine Mutter während der Schwangerschaft sich mit der Thematik des Kind zur Adoption freigeben herumschlagen muss? Und ich denke mal, dass das enorme Stresssituationen sind und Momente der Verzweiflung sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch irgendwo Spuren beim Kind hinterlässt. Und Themen wie die Trennung von der leiblichen Mutter, also aus dem amerikanischen Raum kommt auch dieser Begriff der Urwunde, dass wenn ich von meiner leiblichen Mutter getrennt werde, auch das hinterlässt Spuren. Und dieser Wechsel der ersten wichtigsten Bezugsperson, ja, hat Auswirkungen auf das Unterbewusstsein, auf die Psyche. Was nicht heißt, dass alle Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden oder in einer Adoptivfamilie landen, alle schwer traumatisiert sind, auf keinen Fall. Und wir sind doch alle sehr mehr oder weniger resilient und können mit solchen Erfahrungen umgehen. Aber ich glaube, man muss sich's anschauen oder man muss sich denen stellen. Und dass Kinder, die aus einem anderen Land adoptiert werden, ein ganz anderes Rucksackerl mitbringen, ja, liegt auch auf der Hand. Also sind meist ältere Kinder, sind so sieht es auch das Haager Adoptionsabkommen vor. Es sind Kinder, die im eigenen Land nicht vermittelbar sind. Das heißt, es sind oft Kinder, die in Waisenhäusern leben oder und da halt auch Hospitalisierungen oder Ähnliches mitbringen oder die aufgrund einer Entwicklungsverzögerung oder Behinderung nicht vermittelbar sind im eigenen Land. Also ja, da muss man sich schon damit auseinandersetzen, welchen Kindern oder welchen Herausforderungen sehe ich mich auch gewachsen, was da stemme ich, was kann ich schaffen in meinem Leben mit Unterstützung von außen.
Das heißt aber, man muss sich schon darauf einstellen, dass mit dem Urvertrauen des Kindes oder der Kinder was passiert ist.
Ja, also ich habe da tatsächlich so den Vergleich auch in der eigenen Familie. Wenn ich meine Nichten und Neffen sehe oder gesehen habe, so als Kleinkinder, die so absolute Wunschkinder waren, mit welchem Urvertrauen die in die Welt gehen und mit welcher Skepsis meine Töchter zum Teil so ihre Umwelt betrachtet haben. Und das nicht bewusst, aber wo ich oft gerade bei meiner jüngeren Tochter, die vielleicht auch, was heißt vielleicht, mit Sicherheit viele nicht sehr positive Erfahrungen gemacht hat in den ersten Lebensmonaten, die ist heute noch immer auf der Hut, dass etwas passieren könnte oder etwas Schlimmes kommen könnte. Und im Zweifelsfall sie auf sich alleine gestellt ist und sie für sich die Krisen bewältigen muss und oft gar nicht auf die Idee kommt, Hilfe von außen anzunehmen, weil allein diese Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten für sie offenbar unbewusst so prägend waren, dass sie sich nur auf sich selber verlassen kann und man sich vor allem auf die Erwachsenenwelt nicht so verlassen kann, dass da nur Positives geschieht. Also ich glaube schon, dass das eine sehr prägende Zeit ist bei Kindern so diese ersten Lebensmonate, wo es um Urvertrauen und um Bindung geht.
Wenn ihr mehr zum Thema Urvertrauen erfahren wollt, dazu hat nämlich Richard tatsächlich in seinem eigenen Podcast Adoption im Blick eine Folge gemacht, dann schaut mal in die Shownotes, da findet ihr einen Link zur Folge. Außerdem auch noch Infos, wie fehlendes Urvertrauen bei Kindern auch wieder aufgebaut werden kann.
Und ich finde, wenn man sich dann entscheidet, ein Kind zu adoptieren, dann muss man sowas ja auch begleiten können oder sich dessen auch bewusst sein. Deshalb frage ich mich jetzt oder frage ich dich jetzt auch so zum Ende unseres Gesprächs, wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst, die meisten Gründe, warum sich Eltern für eine Adoption entscheiden, auch aus deiner Erfahrung ist, weil sie keine eigenen Kinder bekommen können. Ist denn dann für alle Eltern, die über Adoption nachdenken, der richtige Weg, wirklich ein Kind zu adoptieren? Oder was würdest du Eltern raten, die über Adoption nachdenken? Über was müssen die sich Gedanken machen?
Ich glaube, sie müssen sich Gedanken machen. Und also es ist ganz, ganz einfach. Und zwar nicht nur also um es jetzt wirklich sehr flapsig zu sagen, ich ersetze das eine Kind durch ein anderes Kind. Wenn es mit dem leiblichen Kind nicht klappt, dann nehme ich mir halt ein fremdes Kind. So einfach ist es nicht. Und mir ist es immer sehr wichtig, so dem, glaube ich, habe ich am Anfang schon gesagt, auch so die Verabschiedung vom eigenen leiblichen Kind. Also das, mir ist sehr wichtig, dass Adoptivkinder nicht Kinder zweiter Wahl sind, weil es halt mit dem Leiblichen nicht geklappt hat. Und wenn es im Inland, weil ich zu alt bin für eine Inlandsadoption, dann nehme ich halt eins aus dem Ausland. Und somit sind Kinder, die über grenzüberschreitende Adoptionen ins Land kommen, quasi Kinder dritter oder vierter Wahl. Das kann es nicht sein, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich ganz bewusst für diesen Weg zu entscheiden. Und bewusst für diesen Weg entscheiden heißt aber auch, dass ich mich vielleicht mit allen anderen Alternativen bereits auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Motivation für eine Adoption zu hinterfragen. Und ist es nur etwas, dass wir als Paar nur glücklich sein können und Sinn im Leben finden, wenn es auch ein Kind gibt, ja, dann sollte ich mich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin einmal unterhalten, wie unser Leben ausschauen würde, wenn tatsächlich kein Kind in die Familie kommt. Oder was es vielleicht bedeuten würde, ein Pflegekind aufzunehmen. Und da ist der Bedarf immer da und ein größerer da, als bei Adoptivkindern, wo es einfach sehr viele wartende Adoptivwerber gibt. Und also zumindest bei uns in der Steiermark sind es aktuell, ich glaube, zwischen 7-8 Jahre, die Wartezeit bedeuten auf ein Kind aus dem Inland. Also das ist schon, sind schon auch Zahlen, die man sich anschauen muss. Also ich glaube, dass man so für sich seine Motivation, ein Kind zu adoptieren, sehr genau anschauen sollte. Und ganz ehrlich, Kinderplanung und Familienplanung, das ist etwas, was Entscheidungen fürs Leben bedeutet. Und da kommt es jetzt auf die eine Woche früher oder später auch nicht an. Das heißt, ich würde da wirklich empfehlen, ja, vielleicht auch mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam sich mal einen Therapeuten zu leisten und sich das Thema anzuschauen oder sich mit anderen Eltern auseinanderzusetzen und auszutauschen. Also ich glaube, dass man da im Vorfeld schon sehr genau hinschauen muss, weil ja, es dann doch eine Lebensentscheidung ist und eine im Endeffekt aber auch eine Herzensentscheidung ist. Und vielleicht war dieser Tipp jetzt auch gerade gar nicht der beste und manchmal ist es auch einfach gut, aus seinem Bauchgefühl zu hören.
Ja, vor allem, wenn man die Entscheidung ja auch nicht nur für sich selber trifft, sondern auch noch für das Kind, das man dann adoptiert.
Ja, ja.
Dessen muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein.
Aber, und das gebe ich den Adoptivkindern halt auch immer mit, zumindest, wenn man etwas Positiver sehen möchte, ein Adoptivkind passiert halt nicht einfach mal so, sondern, das habe ich auch meiner Töchter immer wieder gesagt, mehr Wunschkind geht nicht als Adoptivkind.
Stimmt eigentlich, ist ein guter Satz, ja. Weil man ja auch sehr lange drauf wartet und auch ganz viel, also ich finde es auch spannend, ich wollte eigentlich jetzt beenden, aber noch ein Gedanke zum Schluss. Ich finde es spannend, wenn man sich entscheidet, selber ein Kind zu kriegen, kann man das einfach so, zack.
Ja.
Also wenn es funktioniert.
Ja.
Aber wenn man Adoptivkind möchte, dann muss man ganz viele Voraussetzungen erfüllen. Man muss lange warten und es ist ein langer Weg, bis man wirklich dann Adoptivkind auch wirklich, also wenn man ein Kind adoptieren kann.
Und insofern ist für mich dieses Ohnmachtsgefühl von Adoptivkindern oft nachvollziehbar, die eben das Gefühl hatten, ich habe mich nicht entschieden, dass ich nicht in Guatemala aufwachse, sondern in Österreich, sondern das haben andere für mich entschieden. Oder ich glaube, dass das etwas sehr, sehr Wesentliches ist, was so in Bezug auf Selbstbestimmung mit einer Macht. Und gleichzeitig macht man in deutlich abgeschwächter Form auch als Adoptiveltern diese Erfahrung, dass man einfach abhängig ist von Sozialarbeiterinnen, von Gutachtern, von Ärzten, von ja, Gerichten, die entscheiden, dass man in der Lage ist, ein Adoptivkind großziehen zu können. Und das ist jetzt kein, also ich weiß es eh, aber man muss auch die anderen davon überzeugen. Insofern ist diese Phase der Überprüfung und des Nachweisens, dass man geeignet ist, schon auch eine sehr ja, emotional herausfordernde, glaube ich. Und da rede ich gar nicht von der Wartezeit, die dann auch noch kommt. Ja.
Richard, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Es gibt so viele Aspekte. Ich bin dir sehr dankbar, dass du sowohl von dir selber als auch von deiner Arbeit erzählt hast. Ich habe auch sehr, sehr viel noch dazu gelernt. Danke dir.
Mir tut so leid, dass ich, es ist so ein Herzensthema von mir und mir tut es leid, dass die Zeit dann immer so schnell um ist. Und wie du sagst, also ich könnte wahrscheinlich Tage weiterreden, weil es gibt so viele Aspekte, die es einfach wert wären, betrachtet zu werden. Aber vielen Dank für die Möglichkeit, auch im Gespräch mit dir sein zu dürfen. Danke.
Sehr gerne. Und wir werden noch ganz viel unter der Folge verlinken, dass ich die Leute auch schlau machen kann, auch über deine Arbeit und über dich, dass man da schaut, wo du eigentlich, für was du arbeitest. Und es hören zwar viele Deutsche auch zu, aber es gibt ja ähnliche Organisationen bei uns auch in Deutschland. Aber wenn jemand in Österreich zuhört, kann er sich ja auch an euch wenden.
Auf jeden Fall, genau. Ja, und wie gesagt, auch gerne per Mail an mich persönlich oder wenn es wirklich Fragen gibt, die mit dem Thema zusammenhängen, jetzt rein, die nicht nur unbedingt mit dem Ablauf und mit der Bürokratie zu tun haben, sondern vielleicht auch wirklich mit Herausforderungen oder ja Aspekten drumherum. Also sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch sehr, sehr gerne ein bisschen Werbung für unseren Podcast, weil ich glaube, dass da einfach auch sehr viele Themen angeschnitten werden, die auch für Adoptiveltern oder werdende Adoptiveltern in Deutschland durchaus interessant wären.
Gut, dass du sagst, jetzt war ich so tief im Thema drin, dass ich es ganz vergessen habe. Magst du mir kurz deinen Podcast oder euren Podcast vorstellen, noch kurz den Namen sagen und wo man euch hören kann?
Ja, also er läuft auf Spotify, heißt Adoption im Blick und ist eigentlich ein Unterpodcast, sage ich jetzt einmal. Also ich habe eine Pflegemama, die schon sehr lange ihren Podcast aufnimmt. Der nennt sich Wir sind Pflegefamilie. Die Frau heißt Caroline Rossmann, die mich einmal interviewt hat zum Thema Unterschied zwischen Pflegeelternschaft und Adoption und dann zu dem Punkt gekommen ist, dass ich einen eigenen Podcast aufnehmen sollte. Und ich gesagt habe, ja, mache ich sehr gerne. Es schert mich nur nicht dieses ganze Technische und überhaupt. Und sie dann gemeint hat, also sie schenkt mir einzelne Folgen von ihr und hat quasi einen Unterpodcast eingerichtet, der eben Adoption im Blick heißt, den ich gemeinsam, und das finde ich sehr spannend und sehr reizvoll, gemeinsam mit einer jungen Frau mache, die selber adoptiert wurde. Und wir halt jede Folge irgendein Thema aufgreifen, was weiß ich, eben die abgebenden Mütter oder die letzte Folge widmet sich dem Anderssein. Und wo ich so spannend finde, so ihre Perspektive als Selbstadoptierte und halt ergänzend meine Perspektive als Adoptivpapa und die professionelle Sicht dann auch noch dazu. Und das sind immer sehr schöne und sehr spannende Austausche, die da passieren. Also ja.
Hört sich auch so an. Ich glaube, das sind jetzt Themen, die wir alle jetzt angerissen haben, habt ihr dann nochmal im Detail im Podcast aufbereitet, würde ich jetzt mal so rauslesen.
Ja, ist tatsächlich so, weil es einfach wirklich das, was wir jetzt in einer Dreiviertelstunde geschafft haben, da lässt sich zu jedem einzelnen Thema eben abgebende Mütter oder mit Kindern über Adoption reden oder über Trauma oder was auch immer, Auslandsadoptionen und so. Lässt sich immer gut auch eine Stunde füllen.
Ja, Und deshalb verlinke ich das auch sehr, sehr gerne unter dieser Folge, damit alle nochmal das nachhören können. Und sag nicht dreiviertel Stunde, wir sind jetzt fast eine Stunde im Gespräch.
Ja, na, war sehr angenehm. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir sehr.
Natürlich findet ihr alle Links, über die wir gesprochen haben, zu den Podcasts unter dieser Folge. Außerdem noch mehr über Richard und wie ihr Kontakt zu ihm aufnehmen könnt, wenn ihr das möchtet. Das war meine Folge zum Thema Adoption. Wirklich ein Thema, über das man ganz, ganz lange sprechen kann, weil es so viele wichtige Aspekte hat. Ich fand es total schön, dass Richard so offen über seine eigenen Adoptivtöchter, aber auch über seine Arbeit erzählt hat, und ich freue mich, dass ich mit dieser Folge ins neue Jahr starten kann. Wenn ihr weitere Themen für mich habt, über die ich unbedingt mal in meinem Podcast 2026 sprechen sollte, dann schreibt mir sehr gerne. Unter dieser Folge findet ihr meine Kontaktdaten und einen Link zu meinem Instagram-Kanal. Ich freue mich dort über eure Likes, Kommentare und Nachrichten und natürlich auch, wenn ihr mir folgt. Und dann möchte ich auch jetzt im neuen Jahr nochmal sagen, ich habe die große Bitte, wenn euch mein Podcast gefällt, dann gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Der Hintergrund ist der, ich verdiene mit diesem Podcast absolut kein Geld und eure Bewertung ist sozusagen mein Lohn und sorgt dafür, dass diese wichtigen Themen wie jetzt Adoption weiter verbreitet werden können und auch die erreichen, die es betrifft und die es interessiert. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in 4 Wochen. Ich mache jetzt einen 4-Wochen-Rhythmus. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.